Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute besprechen wir pünktlich zum zweiten Advent, fast pünktlich, aber den nächsten Weihnachtsfilm, nämlich einen Netflix-exklusiven Film von vor 2 Jahren, Klaus.
Und wir werden vermutlich nicht so super viele Netflix-exklusive Filme vorstellen, weil das ja ein ganz schönes, ich sag mal so, da fallen am Ende im Sieb nicht so viele raus, die besprechenswert wären. Und hier haben wir einen gefunden. Wir waren überrascht letztes Jahr, als wir den gesehen haben, richtig? Ich erinnere mich, dass wir ehrlich überrascht waren, dass der so gut war.
Ja, ich hatte es schon vorher auch gehört, dass der überrascht
gut war. Ach so, okay, dann war ich einfach nur ehrlich überrascht.
Ich habe mich gestern gefragt, ich glaube, der ist wirklich handgezeichnet, ne? Der sieht nur ein bisschen 3D animiert aus, weirderweise, ne?
Ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil er hat auf jeden Fall den Look von einem handgezeichneten. Und wenn er 3D drin hat, dann nicht so, dass es irgendwie merkwürdig oder problematisch aussieht.
Also es ist ein Animationsfilm.
Genau. Ich finde, er sieht vom Stil her fast so ein bisschen aus wie, wie heißt es denn, dass eben das Nicht-Disney-Prinzessin-Ding, heißt sie Anastasia oder sowas?
Das ist ja keine Prinzessin, die gab es wirklich, oder? Ist das nicht die Zartentochter gewesen?
Ja, ich habe das definitiv offensichtlich nicht gesehen, aber ich kenne ja Bilder aus dem Film und ich finde, vom Stil her sieht es so aus, als wenn man das halt nach 2019 geholt hätte.
Anastasia habe ich halt als Kind im Kino gesehen, danach nie wieder, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen.
Also der ist nicht nur so klassisch Disney-mäßig gezeichnet, sondern der übertreibt auch cartoonhaftig ein bisschen die Figuren und vor allem die Gebäude. Die Gebäude sind zum Teil fast schon expressiv und er sieht toll aus, der Film.
In dem Film Klaus geht es eigentlich um eine alternative Weise der Entstehungsgeschichte von Santa Claus oder dem Weihnachtsmann, in dem es nämlich um einen Postboten geht namens Jasper, der quasi von seinem Vater Strafe, also der Vater ist der Direktor einer riesigen Postbehörde, offensichtlich spielt das auch vor einiger Zeit, vor so 150 Jahren, würde ich etwa schätzen, vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt auf jeden Fall keine Technologie. Weil er aber sehr faul ist, versetzt der Vater ihn auf eine Insel im Polarkreis, die Zwietrachting genannt wird, wo es auch niemand den Postservice benutzt, einfach um dem mal ein bisschen auf die Finger zu klopfen und sagen, Sohn, du bist jetzt, weiß ich nicht, 25 oder sowas, krieg mal deinen Scheiß zusammen. So geht's nicht mehr weiter. Und so kommt Jasper da an, ist ziemlich auch verzweifelt mit seiner Lage, weil niemand sich für ihn interessiert und niemand Briefe verschickt, weil in diesem Dorf leben quasi 2 Familienclans, die sich immer prügeln. Doch weil er einen Holzfäller auf der abgelegenen Seite der Insel findet, der Spielzeug baut und dieser durch einen Zufall einen Brief von einem traurigen Kind erhält und entscheidet mit Hilfe von Jasper diesem Kind ein Spielzeug zu bringen nachts per Post. Dadurch verbreitet sich dann halt das Gerücht, wenn man Klaus einen Brief schreibt, bringt er einem Spielzeug, was natürlich Jasper für sich nutzt, weil er weiß, also sein Ding ist quasi, er hat ein Jahr lang Zeit, um 6000 Briefe in Zwietrachting zu verschicken, dann darf er wieder weg und alle Annehmlichkeiten seines alten Lebens zurückhaben. Und so fängt er natürlich an, massiv auch unterschwellig Werbung bei den Kindern zu machen, dafür, dass sie Briefe an Klaus schreiben und hilft dem dann, die Spielzeuge zuzustellen. Komplett eigennützig, aber es ist natürlich cool, weil die Kinder haben Spielzeug, die werden freundlicher, die fangen an, miteinander zu spielen, also auch mit den anderen Clans. Dadurch werden die Eltern netter zueinander. Die Schule wird wieder aufgemacht, wo eine Lehrerin ist, die auch nicht aus Zwietrachting selber kommt, mit der Jasper sich anfreundet, weil die Kinder natürlich lernen müssen zu schreiben, um Briefe zu schreiben. Also insgesamt haben eigentlich, obwohl die Tat von Jasper sehr egoistisch ist, alle was davon, außer die Clan-Oberhäupter, die versuchen alles zu sabotieren. Am Ende, trotz einiger Momente, wo dann doch natürlich kommt zum Schluss raus, dass Jasper das aus Eigennutz gemacht hat, dann sind natürlich alle erstmal enttäuscht. Aber er entscheidet sich dann trotzdem zu bleiben und weiterzumachen mit diesem neuen Geschäftsmodell oder einfach. Und am Ende ist so Weihnachten entstanden und alles gut.
Du kannst doch nicht eine Inhaltsangabe mit einer groben Zeiteinschätzung anfangen. dann kannst du dir doch denken, dass ich dann die komplette Inhaltsangabe dir gar nicht mehr zuhören kann, weil ich nämlich versucht habe, das jetzt in einen historischen Zeitrahmen einzuordnen, wann das so stattfindet.
Ja, ich habe aber auch nachgeguckt, es gibt die Insel auch nicht wirklich.
Nein, das also. Ist ja, aber das ist ja auch nur grob. Es ist entweder vorindustriell, aber kurz vor der Industrialisierung oder in den Anfangsjahren der Industrialisierung, als die Industrialisierung noch nicht bei jedem angekommen ist, rein von der Kleidung, die die anhaben, und am Ende kommt aber ein Dampfschiff vor. Das heißt.
Ach, du hast absolut recht, stimmt.
Ja. Ja. Ja, ich habe mir jetzt wirklich Gedanken darüber gemacht, während du geredet hast. Ich hoffe, du hast alles richtig gesagt, weil ich habe dir nicht zugehört. Ich gehe davon aus.
Ich habe es auch sehr grob zusammengefasst. Ich mochte den Film direkt sehr gerne, weil ich mag solche alternativen Erzählweisen. Also wir wissen ja alle, ursprünglich, wie der Weihnachtsmann kommt, ist wahrscheinlich eine Abwandlung von dem St. Nikolaus, dem ursprünglichen, der in der Türkei, glaube ich, tatsächlich sich sehr für Kinder eingesetzt hat. Und ich finde es jetzt aber nichts Falsches, das nochmal ganz anders zu denken.
Ja. Ich habe gerade schon den Stil angesprochen und das möchte ich jetzt nochmal sagen, weil der ist wirklich, wirklich schön. Ich hatte dich sogar gefragt, ob das ein Studio ist, und dann hattest du herausgefunden, dass es ein ehemaliger Disney-Mitarbeiter ist, der bei Disney einen Film machen wollte. Wie hattest du es gesagt?
Nein, der wollte was nicht 3D-animiertes machen.
Also so wie er früher Filme geguckt hat und wie er sich verliebt hat in Disney, sowas wollte er nochmal machen sozusagen. Genau. Und hat aber nicht die Chance bekommen und ist dann zu Netflix gegangen und die haben dem das dann finanziert. Und ich finde, das sieht man im Film voll an. Also man sieht zum einen, dass da jemand auf dem Niveau von Disney Zeichnungen und Character Designs gemacht hat. Und so sehr man Disney vielleicht kritisieren kann, da arbeiten halt ja die Top-Leute. Also vor allem vor, weiß ich nicht, noch in den 90ern, da waren wahrscheinlich alle Top-Leute hauptsächlich da und bei Pixar. Und das ist halt einer dieser großen Sachen. Und das heißt, man merkt auch dem Film an, dass da ein Top-Mensch hintersetzt, mit wie der sich, das macht Disney ja häufig, die Charakterisierung über die Optik laufen zu lassen. Das finde ich in den Figuren total schön, aber ich finde es noch viel schöner in dem Dorf. Weil dieses Dorf, das heißt ja Zwietracht, klingende Namen, Zwietrachtingen.
Zwietrachtingen.
Klingende Namen finde ich ja auch immer super, weil das sozusagen immer Kindern schon erklärt, was passiert, ohne dass sie es großartig mitbekommen haben.
Ich muss auch sagen, ich finde, dass der heißt ja im Original, hat die Insel einen englischen Namen, Smearing oder so.
Okay.
Und wir haben den ja jetzt dann auf Deutsch geguckt, das erste Mal. Mir war bei der englischen Version, ich kenne das Wort Smear nicht. Das ich auch nicht. Wird ja auch irgendwas sein. Deswegen auf jeden Fall auch gut übersetzt. Zwietrachting funktioniert. Und die Familien heißen ja auch ein bisschen anders. Die beiden Familienclans, die Grobs und die Ellbogenass.
Ja, genau. Aber das funktioniert total. Also ich meine, damals bei Asterix und Obelix weiß ich nämlich noch, dass ich als Kind, ich habe halt sofort verstanden, dass Verleihnix jemand ist, der vielleicht, also bevor ich den großartig kennengelernt habe, ist der vielleicht einfach nicht der, also das ist nicht der
verleiht.
Umgänglichste. Der verleiht keine Sachen an jemanden. Der ist nicht, der hilft dir da jetzt nicht aus oder so. Genau, aber solche Sachen finde ich immer toll. Und dieses Dorf ist wahnsinnig schön. Das ist ja eine Schneelandschaft und deswegen könnte es, ich meine, in vorindustriellen Zeiten, alles sind so Holzhäuser, deswegen hätte es auch super schnell entweder sehr kitschig werden können oder sehr langweilig. Und das vermeidet der Film aber beides, weil da halt offensichtlich die Häuser so richtig kriegsgeschädigt sind. Die haben da überall so Pfeile drin stecken und dann sind Harpunen das so ganz, auch. Genau, und dann sind das so ganz kleine Häuser im Grundriss, aber die so unendlich in die Höhe gehen, so fast umfallen zum Beispiel. Und die Häuser sehen schon teilweise sehr, naja, wie könnte man sagen, also fast schon eher aus wie Menschen, die sich gerade verteidigen wollen, sozusagen. Ich musste sofort denken an Caspar David Friedrich, das Eismeer, wo sich die Schollen so übereinander schieben.
Ja.
Und ich finde, so sieht das Dorf auch ein bisschen aus. Und das fand ich total cool. Deswegen, ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Dorf.
Obwohl das Dorf ja eigentlich wenig idyllisch ist.
Ja,
das ist
überhaupt nicht, ja.
Er hat tatsächlich sehr von diesem Krieg, aber ist eigentlich ein Konflikt, der wirklich auch schon, wir erfahren später, Jahrhunderte schwillt. Und auch, es wird im Prinzip fragen an einer Stelle zwei Kinder, ja, warum bekämpfen wir die anderen eigentlich? Und was die beiden Dorfältesten dann jeweils erzählen, ist ja einfach nur, das haben wir schon immer so gemacht. Und die erzählen nur, wie lang das schon ist und was es alles für Konflikte gab. Aber so richtig die erste Ursache wird einem trotzdem nicht gesagt, obwohl diese Szene super lang dauert. Das fand ich auch mega lustig gemacht, weil als diese Erklärung zu Ende ist, hast du schon fast wieder vergessen, was die Frage am Anfang war.
Wobei das natürlich auch der typische Konfliktverlauf ist. Also, ich meine, am Ende pocht dann vielleicht jemand darauf, der andere war es, aber ist ja egal, weil du hast ja trotzdem mitgemacht bei dem Konflikt. Du hast ja auch versucht, nicht zu deeskalieren oder ähnliches. Ich wollte gerade noch was sagen, oder mir ist noch was eingefallen zum Thema mit Design erzählen oder auch mit klingenden Namen erzählen, aber in diesem Fall eher mit Design erzählen. Ich finde, das kann halt voll schief gehen. Bei Disney zum Beispiel ist es typischerweise so, dass alle bösen Charaktere, also ich meine, ich muss da immer direkt an Mulan, an diesen Hunden-Typen denken. Also alle bösen Charaktere sind ja so krass überzeichnet, böse gezeichnet, dass du ja gar nicht mehr, du musst ja auch noch nicht mal drüber nachdenken. Und das fangen die, klar, das fangen die, lösen die jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen auf und spielen selber damit, indem sie zum Beispiel bei Frozen jemanden nett zeichnen, man wirklich die ganze Zeit davon ausgeht, dass der nett ist. Und ehrlich erschrocken oder ist, dass diese schöne Person vielleicht einen schlechten Charakter haben könnte.
Die sind ja seit Frozen noch den Schritt weitergegangen, jetzt eigentlich Filme ohne Schurken zu machen.
Genau. Und das macht dieser Film aber halt auch, und das ist halt, das finde ich immer, also nein, dieser Film hat Schurken, aber auch nicht. Oder beziehungsweise, der lässt auch hässliche Figuren, obwohl das die sozusagen hässlich sind, weil sie sind im Streit miteinander und sind dann auch so wirklich so totengräbermäßig designt zum Teil, also so wie so Skelette mit so glitschigen Haaren. Und die werden aber am Ende nett, dann werden die aber auch nicht hübsch oder so, sondern die machen halt einfach nette Sachen. Und ich finde das einen ganz coolen Kommentar so.
Es ist ja auch das eines der interessanten Dinge, die wir haben, wie gesagt, ja doch zwei Schurken, die beiden Familienoberhäupter. Alle anderen verstehen sich ja durch die Aktionen von Jasper und Klaus irgendwann ziemlich gut auf der Insel. Und das ist denen ja ein Dorn im Auge. Und der einzige Weg, wie die beiden sehen, dass sie verhindern können, dass so viel Frieden und Eintracht in dem Dorf herrscht, ist, sich zusammenzutun mit so ihrem letzten verbleibenden Kern. Und das ist ja schon auch, das ist ja ironisch.
Ja.
Aber das ist auch so eine Ironie, die ihr als Kind schon checkt.
Ja, genau. Ich finde, generell ist der Film gut erzählt, dass er wirklich alle Kinder auch mitnimmt. Also wie gesagt, durchs Design, durch klingende Namen, aber dann auch sowas wie, als Jasper am Anfang sich nicht sicher ist, was er jetzt machen soll, da führt er zum Beispiel einfach so ein lautes Zwiegespräch mit sich selbst. Und es ist aber auch nicht unpassend, weil, keine Ahnung, die Synchronstimmen sind gut, der Film macht das gut, das passt schon. Man hat einfach gemerkt, dass der Film zwar natürlich auch Erwachsene mitnehmen soll, wie man, wenn man heute Zeichentrickfilm macht, häufig das macht, aber dass er wirklich auch darauf ausgelegt ist, dass Kinder so viel wie möglich von der Geschichte verstehen sollen. Also das soll auch schon, glaube ich, ein Weihnachtsfilm sein, den man sich echt jedes Jahr dann nochmal angucken kann.
Ich glaube, der hat auch das Zeug zu einem Klassiker auf Dauer.
Absolut.
Das Einzige, was dem da ein bisschen im Weg steht, ist, dass er halt nur auf Netflix ist und du den nicht weil zum Weihnachtsklassiker gehört auch immer ein bisschen, den zufällig am ersten, zweiten Weihnachtstag im Fernsehen zu erwischen.
Absolut.
Beim Zappen.
Ja.
Netflix musst du halt aktiv anmachen. Klaus musst du aktiv einschalten. Aber
ich weiß nicht, ob es, also es gehört natürlich, also du sagst zufällig drüber stolpern, aber es ist mittlerweile doch vielleicht auch so ein, um die Weihnachtszeit wurde ich zum Beispiel immer von meinen Eltern, durften wir viel mehr Fernsehen gucken. Ich durfte ja relativ wenig Fernsehen gucken, im Gegensatz zu dir. Und da wurden wir teilweise geweckt, um morgens die, weiß ich nicht, mehrere Stunden am Stück langen Wiederholungen von Astrid Lindgren-Filmen, die dann immer so alle, und Serien, die so hintereinander gesendet wurden, zu gucken. Und das gehörte auch irgendwie dazu. Und prinzipiell ist das ja eine Sache, die wahrscheinlich Eltern jetzt mittlerweile so rumlösen, dass die einfach den Netflix anmachen, bestimmte Sachen. Wahrscheinlich ist das einfach vorbei mit diesen Übersachen drüber stolpern.
Aber dann, warum sollst du dann ausgerechnet Klaus gucken und nicht die
halt
20.000 anderen Filme, die auf Netflix irgendwo rumschlummern?
Das ist halt das Problem an Netflix.
Wenn du an Weihnachten den Fernseher angemacht hast, dann lief halt irgendwas Weihnachtsbasiertes, lief sowieso.
Mhm.
Naja, das ist jetzt ja ab vom Thema.
Was? Ja, ein Grund, warum wir ihn auch empfehlen, ne?
Der Film hat ja im Prinzip eine sehr einfache, ja, Moral möchte ich gar nicht sagen, aber eine Lektion quasi, die er auch tatsächlich immer wieder benennt. Das etwas, das die verstorbene Frau von dem Holzfäller Klaus selber immer gesagt hat, nämlich eine wahrhaft selbstlose Tat befeuert die nächste. Und das zeigt sich ja aus. Obwohl witzigerweise ja Jasper überhaupt gar kein bisschen selbstlos ist. Der ist ja ein richtig egozentrischer, verwöhnter Bengel.
Ja, aber auch hier stimmt dann das wieder, weil am Ende wird er ja sozusagen zu dieser Person.
Ich würde erstmal gerne darüber reden und dann würde ich die vielleicht sogar die Lektion ein bisschen in Frage stellen, aber gar nicht auf eine negative Art.
Ja.
Das ist ja tatsächlich, wir erfahren später durch eine etwas traurige Rückblende, dass Klaus im so weit einsam im Wald lebt, alleine, weil er hat da das Haus gebaut in dem Wald, den seine Frau so geliebt hat. Und die hatten da auch geplant, sehr, sehr viele Kinder zu kriegen. Und als sie das geplant hatten und sich da eingenistet haben, hat Klaus dann auch prompt angefangen, Spielzeug für die kommenden Kinder zu bauen, die dann leider nie gekommen sind. Es wird nicht genau erklärt, warum. Also wahrscheinlich werden die auch nicht zu einem Arzt gegangen sein.
Genau, aber also mehrere Jahre wohl auch versucht.
Genau, wir haben es versucht und versucht, sagt er nur. Ja. Aber sie wird unfruchtbar gewesen sein. Wir erfahren nicht den Grund.
Oder eher,
sie war auch auf jeden Fall krank.
Ja.
Genau, oder eher, stimmt, du hast recht. Warum muss es hier gewesen sein? Ja. Absolut richtig. Entschuldigung dafür. weil sie stirbt relativ früh. Und dann ist er halt alleine und er hat die Spielzeuge noch rumliegen, aber er macht keine neuen mehr. Und er sieht halt jetzt die Gelegenheit zu kommen, diese Spielzeuge zurückzugeben. Er will auch immer dabei sein. Er könnte die Spielzeuge ja einfach in Paketen Jasper geben und sagen, bring die den Kindern, die den Brief geschrieben haben. Aber er möchte auf jeden Fall immer mitkommen, weil er möchte bestenfalls nämlich auch die Gesichter der Kinder sehen, wenn die diese Spielzeuge auspacken und benutzen. Weil er sieht jetzt, dass seine Arbeit nicht umsonst war. Und er kriegt dafür kein Entgelt.
Ja, nicht nur seine Arbeit nicht umsonst war, es geht ja auch vor allem in diesem Film darum, dass Freudeschenken einfach wichtig ist. Also, ja, und das ist natürlich auch eine schöne Botschaft für Weihnachten. Ist nur eine Nebenbotschaft, aber funktioniert auch.
Und in der Lehrerin, ich habe ihren Namen vergessen.
Ich habe ihn auch vergessen.
Alva hieß sie, glaube ich, die ja auch nicht daher kommt. Die lernen wir das erste Mal kennen, als Jasper die Schule betritt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil er sich einfach vor einer der Dorfprügeleien versteckt und einfach nur eine Frau entdeckt, die gerade Fischköpfe zerhackt. Und weil die Lehrerin einfach, niemand kommt in die Schule, niemand benutzt die, genau wie das Postamt quasi. Sie ist vor 5 Jahren dahin gekommen. Deswegen hat sie irgendwann angefangen, Fisch zu verkaufen, um genug Geld zu sparen, um irgendwann hier weg zu können. Wir sehen, wie sie dann halt immer wieder mal Geld wegpackt in so ein Versteck, in so ein Goldglas. Aber eines Tages, weil Jasper die Kinder dahin schickt, damit die schreiben lernen. Auch überhaupt nicht selbstlos, aber er framet das als selbstlos, weil natürlich er so tut, als ob Alva gerne natürlich unterrichten wollen würde, obwohl er eigentlich weiß, sie will ja weg. Sitzen da Kinder und damit sie ihren Klassenraum wieder schön machen kann, nimmt sie tatsächlich dann irgendwann Geld aus ihrem eigenen Ersparten und reinvestiert das in die Schule. Was sagst du zu der Szene? Also zu dem Ganzen, das ist ja ein ganzer Plot, das ist ja nicht eine Szene, das passiert ja den ganzen Film über.
Ich habe mich da sehr, naja, ist normal, ne? In Bildung wird halt kein Geld gesteckt, muss man eigenes persönliches Geld reinstecken. Aber das meintest du doch wahrscheinlich nicht, oder?
Nö, das war jetzt nur, das hätte mich noch persönlich interessiert, weil ist natürlich klar, das ist geframed, so Alva wird jetzt so, die wird jetzt sehr selbstlos und gibt den Kindern zurück, weil das war immer ein großer Traum.
Ich wünschte, das wäre nur das.
Das ist ja auch okay, das nur so ein bisschen, mit was für einer Selbstverständlichkeit jetzt dieser Film zeichnet, hat uns auch gezeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit wir uns damit abfinden, dass
das einfach so ist. Absolut, leider. Du musst noch nicht mal wahnsinnig selbstlos sein, wenn du auch nur ansatzweise willst, dass sowas wie Unterricht funktionieren kann, musst du eigenes Material und Geld reinstecken. Abgesehen von der Zeit und den Emotionen. Ja, traurig. Wobei, man könnte natürlich sagen, gut, damals wird's noch mehr so gewesen sein, aber da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Hoffentlich kriegt sie auch irgendeine Form von Gehalt sowieso, die dann auch
dargestellt, als ob es ein Postsystem gäbe und ein Schulsystem, weil das halt diese feste installierte Schule da ist.
Ja, aber
und das bedeutet, sie wird in irgendeiner Form ein Gehalt bekommen.
Nur das Festland, es wird wie auch immer geartetes Königreich sein, haben die anscheinend aufgegeben.
Genau. Ich war mir auch gar nicht so sicher, ob das eher von Skandinavien aus alles sein soll, weil sie auch Alva heißt.
Ich glaube schon.
Oder eher von Amerika, Kanada aus.
Nee, also man sieht ja einmal so eine Karte, als er am Anfang auf die Insel fährt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht original irgendwas, aber es sieht schon eher sehr nach Nordeuropa aus.
Das würde
von
zumindest
den Umrissen her.
Und was dem auch in die Karten spielen würde, ist, dass es dort auch noch ein Volk gibt. Und das sollen, glaube ich, Lappländer sein.
Ja,
von der
die
Art
sprechen
her.
Auch Sami, heißt die Sprache.
Ah, okay, ja.
Und das ist, glaube ich, eine Sprache, die in Nordskandinavien in verschiedenen Ländern gesprochen wird.
Ja, dann wird's in die Richtung gehen. Und da wird ja ein Schulsystem wahrscheinlich schon relativ früh geherrscht haben.
Naja, auf jeden Fall inspiriert Jasper ja hauptsächlich sehr viel selbstlose Taten, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Und Iva entdeckt ja auch wirklich ihre Freude am Unterrichten wieder, als sie einem Mädchen das erste Mal zeigt, wie sie ihren Namen schreibt. Mhm. Und auf einmal alle Kinder in der Klasse wollen, dass sie ihnen das zeigt. Da ist sie ja, erst ist sie super genervt von den Kindern und dann ist sie ja sehr erfreut.
Aber ist dann deine Frage eher, ist Jasper jetzt selbstlos, obwohl er nicht selbstlos ist? Oder was? Wo zählt die Frage hin?
Diese Tagline ist ja immer, eine wahrhaft selbstlose Tat befeuert die nächste. Aber muss sie selbstlos sein? Jasper ist überhaupt nicht selbstlos und er macht wirklich viel besser. Und er wird dann zum Schluss tatsächlich einfach aus der Güte seines Herzens hinaus mit selbstlos. Da hat er ja gar nichts von.
Nee, aber für mich ist dann nicht die erste selbstlose Tat, die gemeint ist, wie es in diesem Film gemeint ist, das, was Jasper macht, sondern das, was die Leute machen, die das sehen.
Nee, was ich mehr meine, ist eben, es ist keine selbstlose Tat. Aber das bringt's ja alles ins Laufen. Ist es wichtig, ob eine Tat selbstlos ist oder ob die einfach auch aus niederen Motiven, um es jetzt mal ganz doll zu sagen, trotzdem etwas Gutes bringt?
Ich sag mal so, das habe ich vielleicht in praktische Philosophie schon mal mit diskutiert mit kleineren Leuten im Sinne auch von was bringt mir denn beispielsweise eine Tat, die ich nur mache, um einer Religion zu entsprechen oder weil dort gesagt wird, du musst Almosen geben, ist das dann eine selbstlose Tat beispielsweise? Ist sie nicht aber trotzdem gut?
Ja, sie ist nicht selbstlos, aber sie ist doch trotzdem gut.
Ja, ich würde sagen, das funktioniert, oder? Also klar, dann ist es natürlich schwierig, dass Klaus das selbstlos nennt, aber ich glaube,
weil er es ja zu dem Zeitpunkt glaubt.
Ja, vielleicht ist es dann aber eher, ich glaube, es funktioniert trotzdem. Es ist natürlich vielleicht die schönere Variante, aber vielleicht muss man da auch pragmatisch sein und sagen, was am Ziel am Ende steht, ist vielleicht wichtiger, als woher es hergekommen ist.
Ich weiß gar nicht, mit schönere Variante ist es ja auch wieder moralisch gewertet. Ist es so viel schlimmer, weil Jasper das aus eigennützigen Motiven macht? Das Ergebnis funktioniert ja für ihn.
Ja, aber er spielt ja auf der anderen Seite in ein System rein, ne? Und das System ist vielleicht ein Problem. In dem Fall nicht, weil es ist das Postamt. Aber wenn er das jetzt zum Beispiel machen würde, keine Ahnung, weil er jetzt ein geiler Startup-Juli ist und dass da einfach die nächste große Chance drin sieht, dass man hier eine klimaneutrale irgendwas erfindet, Benzin oder so, dann wäre das ja keine selbstlose Tat, sondern derjenige will Geld, aber er hätte die krasseste neue Erfindung gemacht, die super wichtig ist für die Menschheit. Dann verstehe ich, dass du sagst, so ja, aber das ist ja dann moralisch gewertet, aber der spielt ja dann trotzdem, also der würde dann ja damit, aber der würde das nur an bestimmte Leute verkaufen. Weißt du, was ich meine? Der spielt dann wieder ins System und dann ist es schon eine Sache, dann muss es vielleicht auch moralisch bewertet werden.
Ja, aber in unserem Vorfall,
Klaus, das ist scheißegal.
Jasper nutzt ja niemanden außer egal. Klaus höchstens,
ja.
Aber ihn ja auch nicht wirklich. Er ist unehrlich zu ihm, das muss man fairerweise sagen, aber...
Ja, und das ist so eine Außenseiterposition, die er selber hat. Er kann, also, das ist vollkommen okay.
Wobei, unehrlich, er lügt ja auch nicht aktiv. Er sagt halt einfach nur nicht, ja, wenn das hier gut läuft, bin ich in 6 Monaten wieder weg. Macht's gut, ihr Trottel.
Naja, indirekt sagt er das sogar. Er sagt nämlich an einer Stelle, man macht einfach Sachen nicht aus dem Nichts raus. Man macht Sachen einfach, um etwas zu bekommen.
Ja.
Jede Sache hat einen Hintergrund, warum ich die tue. Einen Hintergedanken.
Jeder hat seinen Preis. Ja,
genau.
Das stimmt.
Also, ist jetzt nicht sehr offen gesagt, aber er gibt zumindest zu, dass das seine Einstellung zu den Dingen ist.
Dann lass uns doch mal über den Santa Claus-Mythos, wie der in diesem Film erklärt wird und was dafür vielleicht nette Feinheiten gibt.
Ja, vor allem spricht der Film ja im Prinzip an oder beziehungsweise macht eine Szene super schön. Noch bevor irgendwas großartig passiert, sprechen die Kinder sofort irgendwelche Legenden aus. Ich habe gehört, das und das passiert. Ich habe gehört, wenn Santa Claus oder so, wenn dann kriegt man ein Geschenk von Klaus, wenn das und das ist. Und das sind ja so Gerüchte, aber es ist ja klar, weil wir das wissen jetzt hier, dass das zu Legenden werden, finde ich das total nett erzählt.
Ich habe in der Inhaltszusammenfassung gesagt, dass Jasper diese Mythen ein bisschen befeuert und das tut er auch, aber auch schon ohne, dass er viel dazu tut, flüstern sich die Kinder das gegenseitig zu und schon allein deswegen entstehen ganz viele Dinge, die auch Jasper gar nicht verursacht hat. Genau. Irgendein Kind sagt einfach das, zu einem anderen, und das ist ganz wichtig, dass du ihm Milch und Kekse hinstellst. Er hat immer Hunger.
Genau. Und das, und danach, nachdem er das nämlich entdeckt hat, dass sie sich das so zuflüstern, nutzt er das dann
genau
in anderen Positionen.
Gibt zum Beispiel einem Kind, das ihm am Anfang, als er auf die Insel kam, irgendwie beleidigt hat oder so, also auch nichts Dolles, aber halt frech zu ihm war, dem gibt er statt dem Geschenk ein Stück Kohle. Und dann erklärt er so, ja, freche Kinder kriegen halt keine Geschenke, die kriegen Kohle.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, gerade weil dann geht halt das Gerücht los, nur wer lieb ist, bekommt Geschenke. Und alle Nettigkeiten sind nämlich erst gar nicht selbstlos, die Kinder lostreten. Die machen das nämlich ehrlich gesagt nur deswegen. Die sind am Anfang brav, hauptsächlich, weil die Geschenke haben wollen.
Aber dann ja auch, weil die davon Freunde
sind. Genau, finden. Richtig. Aber das ist schon der erste Step. Das heißt auch bei denen auch wieder, es beginnt nämlich eben nicht mit einer selbstlosen Tat.
Ja, finde ich die eine Szene ganz gut, die sehen wir auch so von Anfang an. Also die sehen wir, wie die so ein paar Mal hin und her spiegelt, dass die ein paar Kinder an Klaus schreiben, wir haben heute mal ausnahmsweise die Beeren von Frau so und so nicht geklaut, sondern wir haben sie gepflückt und ihr gegeben. Und die Frau hat dann abends Marmelade meiner Mutter vorbeigebracht und meine Mutter hat dann daraus einen Kuchen gebacken. Und dann sehen wir, wie beim nächsten Mal, beim ersten Mal bringt die Marmelade schon nur so ganz schnippisch vorbei. Und
also wirklich so Kuchen, richtig sauer. So, ja, wenn du mir jetzt Beeren bringst, dann bring ich auch Marmelade, weil ich bin besser als du. So in dem Sinne.
Den Kuchen bringt sie dann auch in der Art zurück.
Wollen wir ja sehen, ob du hier die Beste bist mit der Marmelade. Ich habe einen Kuchen aber gebacken.
Schon in der übernächsten Szene essen sie den Kuchen dann halt zusammen.
Genau. Und das ist ganz furchtbar süß. Ja, auf gute Nachbarschaft, würde ich sagen.
Aber ich habe mir eine Liste von denen gemacht, die aus dem Weihnachtsmann-Mythos nämlich hier quasi ein bisschen erklärt werden.
Okay, vielleicht, bevor du die Liste machst, können wir es so machen wie beim letzten Mal. Ich rate, was draufsteht, ja, und du ergänzt dann einfach. Also, du hast gerade schon genannt, dass derjenige Milch und Kekse haben will. Das ist ein Gerücht von Anfang an. Und auch eins der ersten Gerüchte ist, wie zur Hölle er denn ins Haus kommt, offensichtlich durch den Schornstein. Aber er ist doch so groß und dick, dann kann er ja nur mit Magie reinkommen. Also, das ist so das ganze Ding. Weil sie vergessen, dass Jasper einfach dünn und hager ist und Jasper halt die Geschenke reinbringt und gar nicht Klaus. Also Klaus steht immer nur am Fenster und guckt sich das halt an.
Und deswegen wird er, wenn dann überhaupt, manchmal nur so wegrennt gesehen.
Richtig, genau. Dann gibt es auf jeden Fall einen Schlitten, weil wir uns ja befinden in einem sehr winterlichen Gefilde. Obwohl, der Schlitten ist gar nicht erst ein Schlitten, sondern eine Kutsche, die von einem Pferd gezogen wird. Aber weil sie nachher so viele Geschenke haben, brauchen sie weitere Reit- oder Schlepptiere. Und deswegen kommt Jasper auf die Idee, eins der Rentiere zu nehmen, die da rumlaufen.
Ganz viele.
Richtig, und fängt dann mehrere Rentiere ein und lässt dann die Kutsche in dem Fall noch von den Rentieren.
Ich glaube, es sind auch wirklich 8. Also es ist hier in Deutschland nicht so ein Ding, aber es gibt, glaube ich, diese 8 berühmten Rentiere vom Weihnachtsmann.
Dann natürlich generell Briefe an den Weihnachtsmann schreiben.
Ja.
Also, dass die dann auch alle, weil man sieht nachher in der Rückblende, dass trotzdem alle Briefe immer weiterhin an Klaus und an dieses Postamt geschickt werden, egal von wo. Also auch als er später ans Festland geht sozusagen, schicken die alle Briefe in dieses diesen Postshop. Naughty or nice hatten wir, also nur die braven Kinder bekommen etwas. Ich glaube, also klar, das Aussehen vom Weihnachtsmann.
Ja, genau.
Genau, das Aussehen vom Weihnachtsmann ist ja einfach, wie Klaus aussieht. Und dann lacht er auch noch ganz komisch. Und Jasper macht sich sogar lustig darüber, dass er so merkwürdig lacht und lacht halt so. Ho, 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 ho.
Er erzählt einmal, genau, das kommt nämlich zusammen mit, Jasper hat gehört, dass die Kinder glauben, Klaus kommt in einem fliegenden Schlitten, der von magischen Rentieren gezogen wird, weil sie in einer Szene von den Clan-Oberhäupten salutiert werden und deswegen quasi wie so eine Rampe mit dem Schlitten wo runterspringen.
Also es ist ein Unfall, dass er einmal kurz durch die Luft fliegt.
Und deswegen denken die Kinder das wohl, und als er das Klaus erzählt, lacht Klaus dann einmal so, ho, 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 ganz so, ganz auch bauchig und schallend durch den Wald.
Und es ist auch das erste Mal, dass wir ihn lachen hören, und Jasper muss wirklich laut darüber lachen, weil Klaus eigentlich so ein verschlossener Typ ist und weil er die Lache einfach so merkwürdig findet.
Der ist ja auch wirklich, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber der ist so 2 Meter groß und hat fast so breite Schultern, eine richtig furchterregende Gestalt. Als wir ihn das erste Mal sehen, hat er auch noch so eine Axt dabei. Natürlich, er ist ja Holzfäller und Schreiner. Also er ist schon auch am Anfang, wenn man ihn kennenlernt, eine sehr bedrohliche Figur. Er hat einen dicken weißen Rauschebart, aber normalerweise trägt er ja gar keinen roten Mantel. Das kommt ja auch noch.
Ach ja, und zwar haben wir ja, habe ich ja gerade gesagt, wir haben die, heißen die dann gar nicht Lappländer, sondern Samen oder so, ne? Das ist ja, Lappland ist das Land, aber das ist der Volksstamm, der da wohnt, ne? Sind ja, die Samen, ne?
Ja, das weiß ich nicht genau.
Okay, auf jeden Fall, die Personen helfen dann aus, weil Jasper hat sich mit einem kleinen Kind von denen angefreundet und die bauen der auch so eine Art Kite-Schlitten, könnte man sagen. Ja. Und als sie dann Hilfe brauchen, sagt die dann deren Eltern Bescheid und die kommen dann und helfen aus.
Und die tragen ja auch, also die tragen ja diese typischen, ich weiß gar nicht, ob man die kennt, aber so blaue Gewänder mit roten Mützen und so. Ja, da war ich auch schon so ein bisschen, okay, das sind jetzt die Leute, die dem Weihnachtsmann in seiner Spielzeugladen helfen. Mhm. Aber wir wissen ja, das sind eigentlich Elfen. Aber es gibt diesen Volksstamm wirklich. Boah. Schwierig, aber okay, finde ich komisch, aber nicht so super schlimm eigentlich.
Aber die ziehen auf jeden Fall ihm ein traditionelles Gewand an.
Genau, und das ist halt ganz rot.
Genau. Und das sieht auch noch nicht so aus wie das.
Ja, also die.
Ich habe übrigens letztens erfahren, dass es ein Gerücht ist, dass dieses Rot-Weiße von Coca-Cola kommt. Das gab es nämlich durchaus vorher. Ja. Die haben sich einfach nur für eine Version des Nikolaus entschieden, der halt rot-weiß war.
Das ist korrekt.
Ach, guck mal. Mal wieder was gelernt.
Ja, auf jeden Fall, damit haben wir auch noch den roten Mantel und auch die Elfen abgehakt. Was hatte ich jetzt noch? Ja, auch, dass man überhaupt Geschenke an Weihnachten verschenkt. Das ist stimmt. Ja, weil Jasper merkt irgendwann, als das Jahr zu Ende geht, oh, mir fehlen noch so, keine Ahnung, wie viele, 1500 Briefe oder so. Und er möchte dann anfangen, das Gerücht zu streuen, dass man, wenn man an Weihnachten Geschenke, Briefe an den Klaus schreibt, dass man dann Geschenke kriegt, um nochmal so viele Briefe wie möglich umzusetzen.
Ja.
Genau, also er erfindet quasi wirklich, dass man sich Geschenke an Weihnachten schenkt. Ich glaube, das war's, wenn ich jetzt nichts verpasst habe. Aber ich finde das so schön. Ich mag das so gerne, wenn man dann so, okay, so erklärt ihr jetzt, wie das entstanden ist. Das gefällt mir ganz gut.
Hast du eigentlich Briefe an den Weihnachtsmann? Ich habe meine Mutter extra noch losgeschickt, um zu sehen, weil ich wusste, es gab immer einen Brief von mir an den Weihnachtsmann, der aufgehoben wurde, weil er ein bisschen lustig war. Aber sie hat ihn jetzt nicht mehr wiedergefunden. Aber meine Frage ist, hast du Briefe an den Weihnachtsmann? Also gab es das bei euch, dieses sich hinsetzen und Briefe schreiben fürs Christkind oder den Weihnachtsmann?
Ich habe Wunschlisten geschrieben. Vielleicht habe ich da auch was dazu geschrieben. Ich habe das auf jeden Fall nicht lang gemacht, weil ich habe ja zwei sehr viel ältere Geschwister.
Wir haben alles entzaubert, ne?
Habe ich nicht so lange an den Weihnachtsmann geglaubt, fürchte ich.
Ja, bei uns gab es das Christkind, aber wir haben trotzdem Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch ein bisschen egal. Und die waren immer sehr höflich und nett eigentlich auch. Und dann hat man immer so ganz nett gefragt, ob man das wirklich auch haben dürfte. Und dann aber auch so kindermäßig total im Detail beschrieben, wie das jetzt sein muss, weil Safety First, der Weihnachtsmann weiß es ja nicht genau. Ich glaube, das kam auch daher, dass meine Mutter wirklich gesagt hat, so, jetzt musst du mir nochmal aufschreiben, weil woher soll der das wissen? AKA, mein Gott, das Kind beschwert sich sonst nachher, aber so kann ich es dann wieder nachher zurückführen. Waren auch Bilder drauf gemalt und alles, ganz süß. Also bei uns gab es Briefe an den Weihnachtsmann. Ich habe aber mal gehört, dass man das natürlich im großen Stil machen kann. Man kann nämlich, wenn man einen Brief verschickt und Weihnachtsmann draufschreibt, dann kommt das tatsächlich irgendwo an.
Das ist das Christkind leider.
Ist das das Christkind? Mhm. Ist das nicht der Weihnachtsmann?
Das Christkind, die sitzt auch, das ist immer ein Mädchen, die ist so 18 oder so.
Aha.
Und die wird auch dafür, die wird quasi gewählt und die ist dann das stellvertretende Christ. Das ist auch in irgendeinem Ort, der.
Aber ich glaube, Weihnachtsmann und Nordpol kommt auch an irgendwo. Ja? Das ist dann vielleicht nicht in Deutschland.
Okay. Hier in Deutschland gibt es auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr in welchem Ort. Der Ortsname macht aber auch in dem Zusammenhang Sinn, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen.
Aber du meinst nicht das Christkind, was auf dem Christkindlmarkt
nein.
Okay.
Aber wir waren eine Weihnachtsmannfamilie.
Ja, wir waren eine Christkindfamilie.
Ich finde jetzt aber.
Das ist eigentlich total egal.
Ist so egal.
ja, gut. Wir sind da uns auch noch nicht so sicher. Also wir sind da auch noch nicht so sicher, wenn wir später Kinder kriegen, wie viel Quatsch wir denen erzählen sollen vorher oder auch nicht. Ob wir die direkt desillusionieren. Aber du sagst ja nein, du möchtest ja die Magie haben.
Ich finde den Weihnachtsmann eine schöne Idee, ganz ehrlich.
können wir dann auch den Krampus oder Knecht Ruprecht. Bei uns gab es Knecht Ruprecht auch.
Ich finde den Krampus so garstig, ganz ehrlich.
Bei uns in den Kindergarten und in die Grundschule, ich war auf dem katholischen Kindergarten, katholische Grundschule, kam am Nikolaus der Nikolaus mit der Mitra und der Knecht Ruprecht.
Das ist so.
Ja, gut. Mit so einem Rutenbündel
quasi. Also, falls die Leute Krampus nicht kennen, Knecht Ruprecht ist ja quasi so der böse Gehilfe vom Weihnachtsmann, der die schlimmen Kinder bestraft. Der Krampus ist quasi das, aber in schlimmer. Das ist quasi der Anti-Weihnachtsmann.
Der sieht aus wie der Teufel.
Also, je nachdem, wo der ist, der kommt so aus Österreich und in tieferen Bayern. Gibt's den, glaube ich, auch in Teilen von Baden-Württemberg sicherlich auch. Und in den ganz argen Versionen nimmt er die unartigen Kinder mit ins Gebirge, um die zu fressen. Richtig schlimm.
Und es gibt auch so Umzüge, ne, so Krampus-Umzüge, ja, wo dann wirklich auch, genau, wo dann, wenn da Kinder anwesend sind, die auch mal gerne so hochgenommen und ein paar Meter mitgenommen
oder
werden.
Oder mit so Ruten gehauen.
Ja, genau. Diese Ruten hatte auch unser Knecht Ruprecht
immer dabei. Das hat in den letzten Jahren so überhand genommen, dass natürlich die Krampus-Leute auch meistens betrunkene junge Männer waren und die dann ein bisschen übertrieben haben, oft mit den Rutenschlägen.
Wenn wir von Weihnachten ein bisschen loskommen, finde ich auch noch eine Sache total gut an dem Film, und zwar, dass auch wenn das vielleicht keine super selbstlose Tat ist, die Kinder ja anfangen, sehr nett zu sein und dadurch das Dorf tatsächlich verändern.
Ja.
Und da musste ich sofort an Fridays for Future denken.
Stimmt.
Ich weiß auch nicht warum. Aber einfach dieses, dass wenn das genug Kinder durchziehen und die das wirklich ernst meinen, dass Kinder halt was bewegen können, weil das klingt jetzt so doof, aber vor Fridays for Future hat das halt keiner geglaubt. Das hat wirklich niemand geglaubt. Und dann kommt diese Bewegung und alle so, hups, ja, ist ganz schön nervig, wenn alle Elternteile von ihren Kindern dann noch blöd angemacht werden, mobilisiert werden und so. Die haben dann nämlich auch eine Form von Macht in irgendeiner Form.
Ja, stimmt. Den Aspekt, klar, der Film hat noch ganz klar den Aspekt, Kinder können ganz schön was verändern.
Ja, genau.
Und zwar gar nicht dadurch, dass sie irgendwie was aktiv verändern, sondern einfach nur dadurch, dass sie
ihren Eltern damit auf den Sack gehen beispielsweise und es einfach umsetzen.
Ja.
Also weil das der Film sagt, der setzt es einfach um. Die machen das halt einfach, die handeln einfach. So, und dann der nächste Step ist ja einfach, dann gehen sie ihren Eltern damit auf den Sack.
Mhm. Total.
Und beides funktioniert, und das haben wir bei Fridays for Future gesehen, beides funktioniert ganz fantastisch. Das heißt, wenn es nur genug Kinder machen und die Kinder sich da auch einig sind sozusagen, dann steckt da eine ganz schöne Kraft hinter.
Ja.
Ja. Und das fand ich sehr schön, weil ich war mir gar nicht so sicher, ob als der produziert wurde, ob Fridays for Future da überhaupt schon ein Ding war. Ja?
Mhm.
Okay.
Ja, wär ich jetzt gar nicht so sehr drauf gekommen. Gute Beobachtung. Es gibt sonst echt gar nicht mehr so viel zum Film zu sagen. Der Film ist wunderschön, der hat
hätte noch was gesagt, jetzt gleich. Ja, aber sag erstmal.
Der Film sieht wunderschön aus, der hat eine schöne Lektion.
Ja.
Man kann die sogar noch weiterdenken und in dem Moment, wo man denkt, stimmt die vielleicht, muss man sogar eigentlich weitergehen. So, nee, eigentlich geht's noch weiter und das ist ja sogar noch cooler. Man kann echt darüber nachdenken auch. Man kann sich mit Kindern darüber unterhalten. Und der hat diese ganzen vielen witzigen Elemente von wegen,
der ist einfach
das
lustig.
Macht der Weihnachtsmann und da kommt das her.
Ja, aber nicht nur das, er ist ja an sich auch lustig, weil die Figuren einfach lustig sind.
Deswegen.
Also wenn sich Jasper zum Beispiel mit diesem diesem Kind auf Samisch unterhält, dann denkt man auch nur so, ja, verstehen halt gar nicht, sondern sagt Jasper immer so Sachen wie, ah, du kannst so gut zuhören. Und beide labern sich einfach so auf verschiedenen Sprachen voll. Und man denkt sich so, ja, okay, wow. Ja, ich hätte noch was zu sagen. Und zwar zum einen haben wir ja die Szene, wo erklärt wird, wo dieser Streit Zwietrachting herkommt. Und dort wird dann einfach am Ende erklärt, naja, ist ja Tradition. Das heißt, dieses bescheuerte, wir machen etwas, weil es Tradition ist, kommt nochmal explizit in diesem Film vor. Und das finde ich ehrlich gesagt für einen Weihnachtsfilm ganz witzig.
Das stimmt.
Also Weihnachten hat auch merkwürdige Rituale und Weihnachten kann man auch an manchen Stellen mal überdenken, warum das gemacht wird und warum
das
sein
muss.
Genau, richtig. Aber und sie sagen es nochmal explizit in dem Film. Deswegen finde ich das ganz gut. Das fand ich ganz schön. Und ich würde noch eine Warnung aussprechen, weil es gibt nicht so richtig viele Punkte. Du hast gesagt, du fandest es mit den Lappländern komisch, weil es die ja tatsächlich gibt. Aber gut, das ist vielleicht auch weit genug weg. Vielleicht nehmen die ja nur als Inspiration. Also,
ne? Ich habe auch gesagt, so richtig dramatisch finde ich nicht.
Genau.
Aber musste ich gestern kurz mal so, Moment.
Ich finde, das einzig Dramatische an dem Film ist, und das ist keine dramatische Sache, weil das irgendwie schlecht ist oder so. Ich meine, der Film ist jetzt halt 2 Jahre alt, ne? Mhm. Wer weiß, wie wir in 20 Jahren drauf blicken, aber ich im Moment würde sagen, alles cool. Sondern einfach nur, die Frau von Klaus stirbt halt. Und Klaus ist offensichtlich am Trauern. Und das Thema Tod wird halt angesprochen. Es wird drüber geredet, nur als Warnung, falls das ein Problem ist, vielleicht im Moment ein Problem ist. Und am Ende stirbt auch Klaus.
Ja.
Und das sehen wir auch. Und
beide Szenen sind auch tatsächlich sehr traurig inszeniert.
Absolut.
Der Film ist auch ein absoluter Tränenrührer.
Voll. Aber am Ende stirbt nämlich Klaus, indem er in diesen Wind geht. Den Wind, also da weht immer so ein Wind und dann geht er davon aus, dass es seine Frau ist, die ihm sozusagen die Magie des Windes oder so, die mit ihm redet. Und er geht in den Wind und löst sich dann auf. Und es ist eine wirklich schöne Szene. Und da fand ich, da wird der Tod halt auf eine schöne Art und Weise inszeniert, weil er so sagt, so ja, okay, das er kann geht, hier alles was ja Abschließendes sogar, sein.
Ich habe ihren Namen vergessen, aber so und so, ich komme jetzt zu dir. Und dann
glaub, löst Linda
dann,
oder Lydia oder
ja, so. Lydia, ja. Ich komme jetzt zu dir. Und dann löst er sich in diesen Wind auf.
Ja, ich wollte das einfach nur sagen. Das passt absolut in den Film, ist wunderschön gemacht, ist jetzt auch nicht schlimm, sondern einfach nur, falls ihr Kinder habt, die gerade empfindlich sind oder das gerade bei euch ein empfindliches Teil ist, weiß ich nicht, weil gerade jemand verstorben ist, dann ist es vielleicht einfach nicht der Zeitpunkt, das jetzt zu gucken.
Der Film hat eine FSK 6 und ich finde, die funktioniert.
Ja, absolut.
Kann man, finde, man schön kann mit der ganzen Familie so einen kuscheligen Adventssonntag gucken.
Absolut. Und wenn dann ein jüngeres Geschwisterkind 4 oder 3 ist, dann könnte ich es auch dazu setzen, es wird halt nichts verstehen. Ist schon okay.
Das wird vielleicht manchmal darüber lachen, wenn
das sich irgendwann Leute mit Schneeballbällen abwerfen. Richtig. Also, aber das ist jetzt nicht, also passiert halt wirklich nichts Schlimmes. Es wird es halt einfach nur nicht verstehen.
Und wie gesagt, der Film ist Netflix-exklusiv. Manchmal kommen die Sachen, die machen ja auf DVD raus. In diesem Fall hier nicht. Mhm. Noch nicht. Weiß nicht, ob sich das ja vielleicht in Zukunft ändert. Ansonsten gibt's leider keine Möglichkeit, den zu gucken.
Ja, das ist super doof. Noch nicht mal eine DVD und nix, ne?
Ja, aber es haben ja viele Leute Netflix. Ist so, wie es ist. Es ist einer der schöneren Zeichentrick- und Weihnachtsfilme, die in den letzten Jahren gekommen sind, in meinen Augen. Deswegen, auch wenn man sich dafür jetzt mal im Dezember den Gratismonat holt, den kann man ja machen, dann ist das alleine dieser absolut wert. Mhm. So ähnliche Filme wie Klaus. Hast du dir da was überlegt?
Ich dachte, du sagst sowas wie, was würde man trotzdem empfehlen? Und da hätte ich eine Antwort drauf. Ich habe jetzt nicht sofort einen so ähnliche Film wie Klaus, aber ich möchte, weil ich nachtragen, auch von letzter Woche, einfach mal mein absolutes Lieblingskinderbuch über den Weihnachtsmann, was ich wirklich ständig gelesen habe, auch im Sommer und immer um Weihnachten rum gelesen musste. Wo der Weihnachtsmann
im Sommer wohnt?
Heißt, Wo der Weihnachtsmann wohnt von Mauri Kunas.
Das ist das mit der Mandel, ne?
Genau, das ist mit der Mandel. Und das wollte ich mal empfehlen. Ich habe es aber jetzt länger nicht gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, ob irgendwas Schlimmes da drin passiert. Nein, aber ich meine mich zu erinnern, dass es wirklich nur am Nordpol spielt und nur mit den Elfen und dem Weihnachtsmann. Es
wird einfach nur erklärt, wie die das machen.
Genau, mit wie die Geschenke einpacken und in der Werkstatt arbeiten.
Absolut
und so.
Okay.
Da passiert echt nicht viel. Und dann am Ende feiern die alle zusammen mit den Elfen und so Weihnachten.
Ja, ist jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich es vorgelesen habe, aber ich habe das schon ein paar Mal vorgelesen.
Ja. Und das ist schön.
Schönes Buch, ja. Was der Weihnachtsmann im Sommer wohnt, ist oder im Juli, heißt, glaube ich, das ist auch super übrigens.
Gibt's das wirklich?
Ja.
Eine Fortsetzung davon?
Nein, oder das haben, glaube ich, nichts miteinander zu tun.
Ach so.
Da geht's aber natürlich darum, die Frage so, ja, wenn der nur einen Tag im Jahr arbeitet, was macht der den ganzen Rest des Jahres? Ist er halt am Strand und so wieder.
Ah, okay.
Ich würde sonst noch, weil mir sind echt nicht viele Filme eingefallen, die so sind. Deswegen würde ich vielleicht allerhöchstens noch empfehlen, so alternative Geschichten, wie Weihnachten entstanden ist, noch.
Ja.
Rudolf mit der roten Nase, den Stop-Motion-Animierten aus den 60ern. Mhm. Der ist so ein Weihnachtsspecial, das ist auch nicht richtig ein Film, aber der ist so eine Stunde.
Der ist überraschend kurzweilig und ganz schön, ja.
Und ansonsten nicht ganz so gut, aber trotzdem macht auch immer noch Spaß, erzählt ein bisschen andere Version von Weihnachten, Arthur Weihnachtsmann.
Ja, keine Empfehlung von mir. Nur eine Empfehlung vom Gerald. Das war mir zu sehr Militär abgefeiert. Es wird dann alles so inszeniert, als wenn es eine Militäroperation wäre, Weihnachten.
Ja. Ich finde den trotzdem ganz sympathisch. Jetzt nicht super cool, aber nett. Ja. Und ansonsten ist mir echt nicht viel, so, weiß ich nicht, vom Animationsstil her, aus der Ehrenzeit ist mir echt am ehesten noch Spider-Man in the Universe eingefallen. Der Zeichentrickfilm. Der hat zwar einen anderen Stil, aber der hat zumindest auch so einen eigenwilligen Stil.
Mhm.
Und ansonsten echt nix. So gezeichnete Filme werden echt kaum noch gemacht.
Ja, vielleicht kommt das ja wieder.
Vielleicht.
Das weiß man ja nicht, ne? Ja, aber jetzt habe ich ja mit Erschrecken gesehen, dass es das Ghibli jetzt einen Animationsfilm rausgebracht. Vielleicht geht's ja auch in eine andere Richtung. Wir hoffen das nur, dass es wiederkommt. Animation ist halt einfach, also billiger, ne, als Zeichnen.
Wahrscheinlich.
Nee, ist so. Es ist billiger als Zeichnen.
Aber gut gemachte Animation wird ja auch was kosten, sonst gäbe es ja, nicht so
gut,
viel.
Aber wie viel gut gemachte? Ich meine, Shrek zum Beispiel 1 funktioniert ja trotzdem 100%, obwohl es wirklich schlecht gemachte Animation ist.
Ja, aber der sah damals schon ziemlich gut aus.
Ja,
fairerweise muss man sagen, da sah auch Toy Story nicht viel besser aus zu der Zeit.
Toy Story sah richtig scheiße aus.
Aber
viel zu früh für.
Bei Shrek war ja schon dann Toy Story 2 so ein bisschen. Und der sieht ja schon besser aus als der erste. Und Shrek und Toy Story 2 nehmen sich nicht viel. Aber es gibt ja heute noch Sachen, die aussehen wie Shrek und Toy Story 2.
Ja,
das ist ja das Gruselige.
Aber das ist halt tatsächlich sehr günstig.
Ja, aber gut, dann guckt's halt auch keiner.
Ja. Arte, Weihnachtsmann fand ich zum Beispiel auch, das ist ja ganz gut animiert, da sieht man ja schon die Haare fliegen und nichts.
Ich fand den trotzdem sehr hässlich.
Auch. Ja, eben, manchmal machen die das trotzdem so wahnsinnig hässlich, weil sie einfach nicht gut übersetzt bekommen und das sieht dann gezeichnet immer noch irgendwie ein bisschen besser aus als animiert.
Ein schöner animierter Film, der ist animiert, aber der ist so gemacht, dass der fast einen 2D-Look hat, ist der Peanuts-Film, der von vor 5 Jahren oder so. Der ist auch tatsächlich ziemlich cool.
Ist es auch ein Weihnachtsfilm?
Nicht so richtig, aber ich glaube, der spielt auch an Weihnachten zumindest.
Es gibt einen Peanuts-Weihnachtsfilm, ne? Ja, okay. Offensichtlich haben wir nicht so richtig super viele Vergleiche.
Nee, aber wie gesagt, der Rudolf mit der roten Nase aus den 60ern, der macht tatsächlich ziemlich viel Spaß.
Ja, und das Buch einfach mal lesen.
Ja.
Und der Film, der nächste Woche kommt, ist doch vielleicht auch dann eine Empfehlung, weil es auch eine andere Art von Weihnachtsgeschichte erzählt worden. Aber dazu nächste oder übernächste Woche mehr, wissen wir nicht.
Wahrscheinlich nächste Woche. Dann, wenn ihr uns noch eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter kifipodcast@gmx.de oder ihr könnt uns bei Twitter und Instagram schreiben unter @kifipodcast. Dann noch eine schöne zweite Adventswoche und bis dann.
Bye!